Antonelli dreht die Bestzeit am vorletzten Testtag in Bahrain. Wir sprechen über die Geschehnisse heute auf der Strecke mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo.
Erst einmal Ralf, heute hatte Oliver Zwartjes das Privileg, mit dir mal zu sprechen, nicht nur ich. Ja, du warst heute bei Sky zu sehen in der Frühschicht. Ja, wie war das für dich? Ich glaube, letztes Jahr hätte ich das auch schon gefragt, mal nicht auf YouTube nur zu sprechen, sondern halt auch im Fernsehen live.
Das habe ich ja bei Sport 1 ständig gemacht. Das war jetzt überhaupt kein Unterschied. Du hast ein Mikrofon, du hast eine Kamera, du hast einen anderen Moderator und ich habe das gesagt, was ich auch immer sagen würde. Fernsehen hin oder her.
Ja, kann ich so bestätigen. Ja, also genau, hast du eigentlich auch nochmal das so gesagt, was du auf YouTube schon so erzählt hattest. Ja, heute haben wir wieder ein paar neue Eindrücke, Ralf. Antonelli, wie gesagt, mit der Bestzeit. 32,8 ist er gefahren, ist auch die absolute Bestzeit jetzt bei den Testfahrten, die wir da jetzt gesehen haben. Wir sind noch so 3,2 Sekunden von der Polezeit weg. Ich sage das immer jeden Tag einfach nur, dass wir wissen im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir da so stehen. Piastri dahinter, dann Verstappen. Wie ist so dein Gesamteindruck von heute? Wieder Mercedes sehr stark?
Ja, also ich habe so ein klares Bild und auch eine Befürchtung vor Augen und die teile ich jetzt auch. Es gibt so Formel 1 richtige Insider, die jahrelang da in führender Position gearbeitet haben, die teilen meine Meinung, dass sie befürchten, dass Mercedes genauso überlegen ist wie 2014 und mit gebremstem Schaum fahren, ein Kondom, kann man sagen, übers Auto gezogen haben und noch gar nichts zeigen oder nur das zeigen, was sie jetzt müssen und es könnte ein böses Erwachen in Melbourne geben.
Wäre das dann wirklich so eine reine Mercedes-Dominanz oder könnte McLaren da noch mitmischen?
Nein, ich rede von Mercedes-Motoren, ich rede von McLaren und Mercedes. Mhm. Ich habe das Gefühl, es wird so, im Moment geht der Trend hin, Max gegen Mercedes, damit meine ich die vier Autos von McLaren und Mercedes und Leclerc. Das sind für mich die Favoriten in Melbourne und der Rest, der muss sich erstmal hinten anstellen, so ist mein Gefühl.
Das fand ich in den Onboards heute auch ganz spannend, weil sie haben die schnellste Runde von Verstappen gezeigt, der wirklich sehr, sehr lang Vollgas gefahren ist und sehr spät gebremst hat. Bei den Mercedes-motorisierten Autos hat man sehr, sehr früh Lift and Coast gesehen. Ist das auch eben eins dieser Indizien, dass Mercedes noch nicht alles zeigt?
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Und vor allen Dingen, wir reden ja immer von dem Verbrennungsmotor. Ich glaube, das ist denen sogar ganz recht, dass man nur den Finger da auf diesen Trick zeigt, den sie da angeblich haben oder wo sie angeblich das Reglement zu weit ausgedehnt haben. Ich glaube, die wahre Stärke liegt in dem Elektromotor und der Batterienschaltung. Da redet ja gar keiner drüber.
Ja, also das sind auf jeden Fall schon mal alarmierende Zeichen. Ja gut, Verstappen wollte drauf auf 3/10 dran. Wie gesagt, auf der Runde sah das schon nach sehr wenig Lift and Coast aus. Insgesamt muss ich auch sagen, gerade so im Vergleich zur letzten Woche sieht das schon sportlich ein bisschen besser aus, das Racing beziehungsweise das Fahren im Cockpit mehr am Limit. Verstappen hat auch auf seiner Runde immer wieder so ein bisschen gegengelenkt. Das sah schon nach mehr Limitgefahren aus. Aber natürlich haben wir da auch noch ein paar Kurven, wo halt viel gelupft wird und es ist immer noch nicht ideal. Wie ist so dein Eindruck vom Fahren der Formel 1 Autos?
Ich behaupte jetzt auch, wir wissen, dass wir gar nichts wissen. Diese Testfahrten sind nur für die Teams da, zu gucken, was haben wir drauf, wie haben wir die neue Technik im Griff. Es ist sehr schwierig zu sagen, wie das wirklich im Rennen aussieht, wenn alle mit gleichem Programm fahren, gleichem Sprit und so weiter. Das konnte man ja bei den Testfahrten eigentlich gar nicht so sehen. Früher hatte man Parameter, wie viel Spritmenge, welche Reifen, wie viel PS schalten sie frei und das war's. Aber heute gibt es ja so viele Sachen, da Sandbagging zu betreiben, das kriegt man ja gar nicht mehr mit. Egal, was die Leute so erzählen, da lache ich nur drüber. Also das ist sehr schwierig zu sagen, aber ich habe da so meinen Eindruck und wie gesagt, der wird auch geteilt, dass Mercedes schon einen Bombenjob gemacht, besonders was den Elektromotor betrifft. Das kann man schon sagen und Ferrari ist auch gut dabei mit Leclerc. Hamilton hängt dahinter. Der kommt immer noch nicht klar mit dem Auto so richtig im Vergleich. Das sieht man auch. Und die Monsterstadt von Ferrari, die sind schön und gut. Ich würde sie jetzt noch nicht machen, weil bis Melbourne kann sich noch was ändern.
Also du würdest da an Ferrari-Stelle auch vielleicht eher extra schlecht wegkommen, um...
Nee, nicht extra schlecht, aber es ist, glaube ich, am einfachsten beim Stadtprozedere noch was zu finden. Also da würde ich jetzt meine Stärken die sie wirklich haben beim Start, jetzt noch nicht so aufdecken. Aber gut, vielleicht können sie auch gar nicht anders als schnell losfahren. Aber das ist wichtig, aber nicht entscheidend. Also ich habe Leute gehört, die gesagt haben, Mercedes wird einmal den Push-Button drücken in Melbourne, um mal kurz zu überholen oder kurz mal wegzufahren und dann wieder zurückdrehen und das Nötigste machen, nur um zu gewinnen. Und kann schon sein, ich hoffe nicht, dass das genauso kommen wird.
Also du meinst jetzt schon direkt beim Start mit dem Push-Button oder generell, danach
im Rennverlauf? Es geht darum, dass die immer mit gebremstem Schaum fahren, weil sie immer noch gut genug sind und im Rennen dann mal, wenn sie es brauchen, mal kurz aufdrehen, um mal wegzukommen oder so oder wirklich mal zu überholen und dann wieder zurückdrehen, weil sie wollen ja nicht den Fehler machen, wenn das so ist, wie 98 McLaren Mercedes, als Ron Dennis, was fast schon arrogant war, sogar, die hätten ja alle überrundet und dann haben sie sogar den Häkkinen gewinnen lassen, weil er aus Versehen einmal zu viel in die Box kam, dann haben sie nochmal Coulthard ihn überholen lassen. Also, und das war ja eine Machtdemonstration ohne Ende und politisch überhaupt nicht clever. Ich glaube, da hat Mercedes gelernt und wenn jetzt Toto Wolff anfängt, da ein bisschen rumzujammern, was ich gut verstehen kann, ich war voll auf seiner Seite heute, sogar mit, oh Gott, was kommt als nächstes? Jetzt zeigen sie mir wegen Verbrennungsmotor auf Mercedes, dann ist jetzt angeblich Sprit noch nicht homologiert und dann sagt er, und das nächste, ich bin in den Epstein-Akten. Mhm. Jetzt kann man darüber streiten, ob das jetzt wirklich so unter der Gürtellinie war, ich kann ihn voll verstehen und wahrscheinlich sind sie sogar froh nochmal, dass sie jetzt nur auf den Verbrennungsmotor gehen und die wahre Stärke von Mercedes haben sie gar nicht auf dem Schirm gerade.
Genau, da ging es irgendwie um so ein Gerücht, dass der Sprit irgendwie auch illegal sei, dass es deswegen so lange dauert mit der Homologierung.
Illegal nicht, nur nicht richtig homologiert anscheinend.
Ja, also ich hatte da über der Frage, was mir illegal rausgehört. Er hatte gesagt, jetzt soll der Sprit illegal sein. Hat er selber irgendwie so gesagt.
Ja, aber er meinte ja damit, dass sie mit Finger drauf zeigen und es gibt ja so ein Regularien, dass die in bestimmten Punkten abgenommen werden sollen und es haben angeblich haben sie das noch nicht ganz erfüllt. Da gibt es so irgendwie so eine Übergangslösung, aber dass sie allein schon wieder da drauf gehen, das zeigt mir ja, wie beunruhigt die anderen sind.
Ja, aber auch so seine Reaktion, genau, der das mit den Epstein-Files da ja erwähnt. Also klar, er haut ja auch mal gerne einen raus. Nichtsdestotrotz fandest du das wieder so ein bisschen dünnhäutig und wäre das vielleicht auch die eine Chance für die Teams, wenn Mercedes tatsächlich diesen Sprit bis Melbourne nicht homologiert bekommt?
Ja, nochmal, wir reden ja über den Verbrennungsmotor. Ich glaube, sie haben ja auch politischen Druck. Ich meine, sie können politischen Druck machen. Sie haben vier Teams, die sie beliefern. Die vier kann ja jetzt schlecht sagen, ihr fahrt jetzt nicht, weil dann ist die Formel 1 am Ende. Also das ist auch jetzt schon wieder so eine Gratwanderung. Sie überlegen ja auch, wie man die Stadtprozedur jetzt ändern kann. Sie testen ja auch gerade mit diesen blauen Lichtern, wo man nochmal 5 Sekunden Zeit hat, den Turbolader aufzuladen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die man machen könnte. Zum Beispiel, warum kann man nicht den Elektromotor auch beim Start schon freigeben? Dann wäre dieses Turboloch nicht mehr groß oder würde keine Rolle spielen. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber das sind alles nur Nebenkriegsschauplätze. Ich versuche das Große und Ganze zu sehen und es könnte spannend werden in Melbourne, aber es ist wieder ein Kampf Mensch gegen Maschine, in dem Fall Max gegen Mercedes und auch Leclerc ein bisschen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das wirklich wird. Die werden morgen auch noch nicht alle Karten auf den Tisch legen. Ich glaube, Antonelli ist ein bisschen schneller gefahren, unbewusst, als er sollte. Kann schon sein. Aber es war schon eine gute Runde für die Verhältnisse. Und ja, der ist auch wahrscheinlich froh, dass er in seinem leicht fahrenden Formel-1-Auto jetzt fahren kann, weil das Limit mit seinem Dienstwagen hat er ja, wie wir wissen, noch nicht ganz gefunden.
Ja, und da wisst ja auch alle da draußen, was passiert ist. Ja, du hast gesagt, da muss Mercedes in Australien nur mal den Boost-Button drücken. Wir hören ja auch, dass es Überholprobleme geben soll, sagen sämtliche Fahrer, dass man da nicht mal mit 2 Sekunden Rundenzeitunterschied vorbeikommt als hinterherfahrender Pilot. Also 2 Sekunden siehst du Ferrari jetzt aber nicht hin. Ne? Also wenn die jetzt wirklich so einen Megastart hinlegen, wie bei diesen Testläufen da, dann könnte das ja schon ganz amüsant werden, wie Mercedes da erstmal.
Ja, wenn es so wäre wie heute, dann ist Leclerc Sieganwärter, weil ich glaube, er kommt richtig gut klar, Ferrari hat einen guten Job gemacht, auch mit diesem sogenannten angeblasenen Diffusor. Ich weiß zwar nicht, wen sie da aus der Gruft in Maranello ausgegraben haben, weil die letzten 5 Jahre waren sie jetzt nicht so innovativ, was solche Sachen betrifft. Aber das scheint scheinen sie gut gemacht zu haben. Auch dieser komische Heckflügel, den sie drehen können. Das sind alles gute Dinge, aber insgesamt kommt das eher Leclerc zugute. Und ja, sie scheinen dabei zu sein, aber das waren sie bei Testfahrten ja manchmal auch schon. Oder in freien Trainings. Und da bin ich noch ein bisschen kritisch, aber ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, was Leclerc betrifft. Ansonsten nochmal, ich glaube, es gibt Verstappen, es gibt Leclerc und dann gibt es die zwei Teams mit Mercedes-Motoren, die erstmal zu schlagen sind.
Ja. Ja, also ich bin auf den ersten Start gespannt in der neuen Formel 1-Saison 26. Wie du schon gesagt hast, Ferrari, Haas ja, kam gut weg.
Ich bin vor allem erstmal aufs Qualifying gespannt, ne?
Ja, gut, das natürlich.
Wenn auch, du auf Platz 8 losfährst, dann.
Es könnte Ferrari reichen, um auf 1 vorzufahren.
Vielleicht dann Dritter oder Vierter mit dem Raketenstall, aber mehr auch nicht. Also da musst du schon ein bisschen weiter vorne sein, um den Vorteil zu haben.
Ja, wobei, wenn ich mir den Stopp von heute angucke, Hamilton hat da irgendwie auf 6, 8 gestartet und ist dann am Ende in Kurve 1 Erster gewesen. Gut, aber du hast ja schon gesagt, wer hat was gezeigt da, ne?
Hast du gesehen, welche Reifen wir haben? Wer hat alles gezeigt? Gibst du die Kurve preis nur bei so einer blöden Testfahrt? Also da feststeht, Ferrari macht gute Starts, aber wie sehr die anderen sich zurückhalten, das weiß man halt nicht. Also nicht übertreiben.
Ja. Aber es ist schon insgesamt auffällig, dass die Mercedes-motorisierten Autos oder alle Nicht-Ferrari-Autos nicht so gut wegkamen. Also Norris ist ja vor der Mittagspause gar nicht losgekommen, der Alpine auch ganz schleppend beim zweiten Start und ja gut, Russell auch ganz, ganz langsam bei beiden Versuchen, beziehungsweise Russell Antonelli. Ja. Also gut.
Also wenn die alles gezeigt haben heute, hat Ferrari beim Start einen riesen Vorteil. Aber wie gesagt, bis Melbourne ist noch Zeit. Ich glaube, so Startprozedere, die Stellschrauben zu drehen, ist ein bisschen einfacher als so ein gesamtes Konzept jetzt, sage ich mal, umzudrehen. Das ist jetzt nur ein Teil davon. Das ist einfacher zu lösen, als jetzt ein Auto, das jetzt hinterherhängt, plötzlich eine Sekunde schneller zu machen mit dem Gesamtpaket.
Also ihr seht schon, alleine über dieses ganze Startthema kann man schon eine Weile sprechen. Und eine Frage muss ich ja nochmal stellen, Ralf. Jetzt werden wahrscheinlich diese blauen Lichter eingeführt. Also es wird noch weiter getestet, aber es ist schon sehr wahrscheinlich, weil die sind schon mal hilfreich, aber es ist immer noch nicht optimal. Also, dass man die wieder wegnimmt, ist da sehr unwahrscheinlich. Eher, dass man das irgendwie noch ein bisschen ausreift oder ausbaut. Wie stehst du zu dem Ganzen? In der Formel 2, Formel 3 hat man auch mal so Startprobleme und da hat man nicht diese blauen Lichter. Klar, da hatten wir auch schon schlimme Unfälle. Letztlich ist es jetzt aber die Formel 1. Kann es auch erst recht dann nochmal schlimmer werden, wenn da ja noch mehr Geschwindigkeit auf Nichtgeschwindigkeit trifft. Wie siehst du das? Müssten die Formel-1-Fahrer das hinkriegen, auch ohne so blaue Lichter loszukommen? Oder gibt es da halt dieses Sicherheitsbedenken und findest du es gut mit den blauen Ampeln?
Also Sicherheit geht über alles. Es ist wirklich eine riesen Gefahr, wenn, ich sag mal rein theoretisch, einer aus den ersten Startreihen das Auto abwirkt und hinten kommt einer angeschossen und sieht den nicht und dann bist du schon bei 200 oder noch mehr km/h und hast einen Frontalunfall. Also das kann richtig gefährlich werden. Ich war, ich erinnere, 82 in Montreal ist ein Riccardo Paletti gestorben, weil er nicht gesehen hat, dass Pironi, der ganz vorne stand mit seinem Ferrari, nicht wegkam, sondern da gestiegen, der ist dann mit 200 volle Kanne reingerauscht. Er hatte keine Chance. Die Autos waren damals auch nicht so stabil. Also der ist noch an der Rennstrecke praktisch gestorben. Und 94 in Imola ist Lamy in den Benetton von Leto reingerauscht, auch von hinten, weil er ihn nicht gesehen hat, konnte aber noch gerade so das Auto korrigieren, dass er nicht frontal, sondern so ein bisschen seitlich rein ist. Aber die Reifen, also da gab es schon eine riesige Kollision und da gab es ja auch Reifen, die bis auf das Dach der Tribüne geflogen sind. Also das ist ja nicht nur für die Fahrer gefährlich, sondern für alle Leute, die da in der Nähe stehen. Also da geht schon Sicherheit vor. Ich denke, die trainieren das jetzt mit den blauen Lichtern auch deshalb. Und warum sollten sie das trainieren, wenn sie es dann weglassen? Je mehr Stadt sie trainieren, desto besser für die Sicherheit. Und dann werden wir mal in Melbourne sehen, wie es dann wirklich aussieht.
Also, wer kommt wie gut vom Fleck? Aston Martin ist, glaube ich, froh, wenn sie überhaupt eine Renndistanz am Ende in Australien schaffen. Überhaupt am Start stehen, muss man ja schon fast sagen. Alonso ist heute wieder liegen geblieben. 68 Runden nur für Aston Martin. Konnte auch diesen Probestart nicht mitmachen. Also auch da haben sie ja schon mal einen Nachteil, dass sie das ganze Zeug in der Breite nicht mittesten können. Wird der Australien-Grand Prix für Aston Martin zum großen Reinfall?
Weiß ich noch nicht. Also im Moment sieht es nicht gut aus. Man muss jetzt abwarten, woran das liegt. Wenn das stimmt, was ich gehört habe, dass Honda ein massives Problem hat, ist dieses Problem natürlich nicht kurzfristig zu lösen. Bei New Autos wissen wir ja, dass er sehr labil anfängt, aber die Autos haben normalerweise alle Potenzial. Das heißt, da wird im Laufe des Jahres das Auto besser werden. Aber wie gesagt, wenn das ein Honda-Problem ist, dann wird es schwierig. Sie werden nicht letzter sein, dafür ist Cadillac noch da, aber das nehmen die auch in Kauf. Da ist der olympische Gedanke logischerweise gerade der Hauptsache dabei sein ist alles und sich dann weiterentwickeln. Und ich bin bei Aston Martin noch nicht so ganz so sicher. Ob vielleicht zeigen die ja auch nicht alles. Ich meine, die bleiben nicht absichtlich liegen. Da gibt es Kinderkrankheiten ohne Ende. Die Frage ist, sind die so schlimm, dass man die nicht kurzfristig lösen kann oder auch nicht nochmal? Wenn das ein Honda-Problem ist, dann haben sie echt ein Problem.
Ja, absolut. Um das eben noch mit dem Sprit aufzugreifen, also wenn, wir haben dann darüber gesprochen, ob das noch homologiert wird oder nicht. Wenn nicht, dann dürfen sie mit denen Bestandteilen vom Kraftstoff starten, die halt schon abgesegnet sind, um euch da nochmal abzuholen, könnt ihr euch nochmal ansonsten auf unserer Seite nachlesen können, aber natürlich dann auch ein erheblicher Leistungsnachteil sein. Ne? Was hast du da eigentlich so gehört? Was passiert, wenn die da nicht mit ihrem fertigen Sprit fahren können?
Ich weiß schon von früher, dass natürlich der Sprit eine Riesenrolle spielt bei diesen Verbrennungsmotoren. Du entwickelst ja einen neuen Motor oder neue Teile wie Kolben und so. Zum Zeitpunkt immer zusammen mit deinem Sprithersteller, das muss ja eine Einheit sein. Also einfach jetzt den Sprit ändern, das ist nicht so einfach. Also nochmal, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen, da wird auch ein bisschen mehr erzählt, als dahinter ist. Nochmal, ich versuche das große Ganze zu sehen, ja. Nicht diese kleinen Nebenkriegsschauplätze, die so schon ein bisschen in die politische Richtung gehen. Und da habe ich wirklich das Gefühl, dass man praktisch auf das falsche Ziel schießt, nämlich den Verbrennungsmotor und die wahre Stärke von Mercedes, die hat eigentlich gar keine auf dem Schirm und die liegt für mich wirklich in dem Elektromotor und dem Drumherum.
Ja, also dieses Jahr ist es ja mit dem Sprit auch nochmal komplizierter, weil sie da die ganzen Prozesse absegnen lassen müssen.
Und wir wissen ja, dass ein Elektromotor kein Benzin braucht.
Ja gut, das sowieso nicht, das wie gesagt betrifft ja auch dann wieder nur den Verbrenner. Wie gesagt, steht auch alles bei uns auf der Seite, falls ihr da noch mehr Infos haben wollt.
Ja, aber da steht auch, es gibt Gerüchte. Und bevor da nicht erwiesen ist, dass es wirklich so ist, lassen wir es mal mit Spekulationen und Flurfunk im Fahrerlager und Gerüchten stehen. Also schauen wir mal. Aber normalerweise ist auch immer ein bisschen was dran, wenn da was erzählt wird.
Ja, in 2,5 Wochen geht es dann ja los. Also naja gut, in 2 Wochen haben wir dann auch schon die ersten freien Trainings. Also, da müssten Sie sich mal ein bisschen beeilen. Gut, Ralf. Dann bleiben wir aber kurz beim Politischen. Carlos Sainz hat sich heute auch noch mit PK geäußert und wünscht sich generell, wenn man so einen riesentechnischen Umbruch hat im Reglement, dass man da doch ein bisschen flexibler bleibt, mehr Offenheit generell von FIA und Formel 1, dass man da halt auch einfach noch justieren kann, dass man sich das erstmal auf der Strecke anschaut, wie sieht das aus mit dem Fahren, mit dem Racing und man dann noch gewisse Parameter ändert, damit man eben das, diese Punkte verbessern kann. Ist das zu idealistisch gedacht oder wie siehst du den Kommentar?
Nein, das ist schon vernünftig. Wie gesagt, nochmal, Marc Surer hat mir zum Beispiel erzählt, und das ist ja auch ein Fachmann, der nicht nur super Formel 1 gefahren ist, sondern als BMW-Rennleiter und sowieso technisch interessierter Mensch auch so ein bisschen in der Technik wohnt da. Das Startproblem könnte man ganz einfach lösen, das man da hat, indem man den Elektromotor freigibt. Nochmal, das ist eine ganz einfache Handhabe. Die Batterien sind normalerweise alle voll nach der Einführungsrunde, wenn sie zum Start gehen. Und dann könnte man dieses Turboproblem schon mal lösen. Also da gibt es schon so kleine Stellschrauben, die FIA hat, um jetzt die großen Probleme, die es eigentlich gibt, ein bisschen kleiner zu machen. Da bin ich optimistisch. Und ich glaube, das meint auch Carlos Sainz damit.
Gut. Ralf, dann kommen wir mal gleich zu Audi. Jetzt kommen wir erstmal zu einem anderen Roten, zwar zu dem von Ferrari. Du hast eben diesen Heckflügel da schon angesprochen. Der sieht ja wirklich spektakulär aus. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Topspin-Karussell. Ich weiß nicht, dieses Ding, was ich da gerne mal drehe. Also der Heckflügel, die obere Platte dreht sich um 180 Grad nach vorn und steht das komplett Kopf, eine Riesenöffnung, wenig Luftwiderstand und müsste eigentlich nach den physikalischen Gesetzen sogar ein bisschen Auftrieb statt Abtrieb generieren. Wie findest du die Erfindung? Denkst du, dass Ferrari den irgendwann uns nochmal zeigt? Also am Nachmittag hatten sie den wieder abgeschraubt.
Ja, sie haben ihn halt getestet, was bringt er? Und wenn er wirklich Abtrieb auf der Gerade bringt, das bringt er jetzt auch nicht viel. Also die versuchen natürlich alles, und wenn es nur Hundertstel sind, am besten sogar Zehntel, einen Vorteil zu. Ich finde es gut, dass Ferrari diesen Weg geht und nicht so ein bisschen wieder hinterherhinkt. Das habe ich ja eben schon angedeutet, auch mit den, ich sag mal, sogenannten angeblasenen Diffusor. Ich finde gut, wenn die es riskieren. Sie müssen es auch, weil sie sind so ein bisschen eingeschlafen technisch die letzten 5 Jahre. Also ist das erstmal gut. Und es hat sich auch keiner so richtig beschwert. Ob das jetzt wirklich was bringt, weiß ich nicht. Nochmal, Ferrari sieht so aus, einen super Job gemacht, und Leclerc ist für mich einer der, ja, WM-Favoriten will ich nicht sagen, aber einer, der wirklich vorne mitmischen kann. Der macht einen super Eindruck, auch selbstbewusst fair, der macht kaum Fehler. Bei ihm hat man den Eindruck, der ist schon ziemlich eins mit dem Auto. Er weiß, was er zu tun hat, wann er zu bremsen hat, wann er Gas gibt. Wenn der Schub des Elektromotors kommt, wird er auch nicht überrascht. Bei Hamilton, der löchert noch so ein bisschen rum, das sieht man auch. Also das setzt sich sofort, dass er immer noch mit das Auto mehr mit ihm fährt, als er mit dem Auto. Und ich bin auch überzeugt, sie wollten heute eben mal eine schnelle Runde fahren lassen. Ich weiß nicht, wie viel Sprit er hatte, aber so richtig überzeugend war die schnelle Runde mit seinen Reifen dann doch nicht am Ende. Ich glaube, Antonelli ist diese Runde mit den gleichen Reifen so ein bisschen lockerer gefallen, leichter gefallen.
Ja, der war 6 Zehntel heute schneller. Ich meine, beide auf dem C3-Reifen. Also auch da hatte man echt einen guten Vergleich, was zumindest durch die Uhrzeit und so angeht.
Ja, und die waren ja nicht so weit auseinander, vielleicht 30, 35 Minuten. Also nicht der eine am Morgen und der andere. Also das waren schon relativ gleiche Bedingungen. Aber wir wissen natürlich nicht, wie viel Sprit welche hatte, welches Motorprogramm sie gefahren sind. Das sind alles die Parameter, die wir heute alle nicht so wissen. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten, die wahre Leistungsstärke noch zu verbergen. Aber so Pi mal Daumen, glaube ich, haben sie versucht, Hamilton mal eine schnelle Runde fahren zu lassen, und die war ganz okay, aber ich glaube, Leclerc in der gleichen Runde hätte ihm 5 Zehntel gegeben, weil Leclerc auch ein Bahrain-Spezialist ist. Ich erinnere daran, das ist eine seiner Lieblingsstrecken, wo er am besten klarkommt. Bei seinem ersten Ferrari-Rennen, wann war das, 2018 oder so, hätte er fast schon gewonnen, wenn der Motor ihn nicht im Stich gelassen hat, auch in Bahrain. Also da, die Strecke auch liegt ihm. Ich sag mal, ich glaube, er ist so 3 Zehntel im Durchschnitt schneller als Hamilton normal, und bei Rhein nochmal 2 mehr.
Okay, ja, dann wäre er fast vorne gewesen, wenn man die 5 Zehntel abzieht.
Ja, wenn die anderen halt wohl aufgedreht hätten, das sage ich ja.
Ja, also das behalten wir auf jeden Fall mal im Auge. Auf jeden Fall auch in den Onboards Hamilton ein paar Mal neben der Strecke gewesen, ganz schön auch am Rudern, auch ja doch auch deutlich mehr als andere Piloten, eben auch vor allem als Leclerc. Gut, Ralf, dann kommen wir zu Audi. Ich hatte jetzt gestern erst gesagt, ja, die sind irgendwie mal so 2 Sekunden hinten auf einer Runde, zumindest am Endresultat. Du hattest gesagt, die sind eigentlich eher sogar 3 Sekunden hinten. Ja, und jetzt heute haben sie mal ein bisschen aufgedreht, oder kannst du ja sagen, was schätzt du, wie viele die schon aufgedreht haben? Nur 1,1 Sekunden Hülkenberg hinter der Bestzeit. War so rein von Rundenzeiten mit Abstand der beste Tag für Audi auf einer Runde. Ja, wie stufst du den Tag ein?
Ja, so langsam kommen sie, aber nochmal, ich schläg die Latte da sehr hoch. Ich erwarte gerade im Motorsektor, dass die mit ganz vorne sind. Sie hatten genug Zeit dafür. Und der Long Run war jetzt nicht so schlecht, aber ja, also es fehlt schon noch ein bisschen, das merkt man auch.
Okay, aber sprechen wir da
aktuell? Und vor allen Dingen, den muss man trennen, Motor und Chassis-Motor kann ich noch nicht so einschätzen, da scheinen sie langsam zu kommen. Aber Chassis, ich meine, sie haben den nochmal, den James Key, der ist für mich ein großes Fragezeichen. Er hat jetzt noch nie bewiesen, dass er jetzt ein Siegerauto bauen kann. Und ich vermute einfach, weil Red Bull ja jetzt seinen Chefdesigner verloren hat und der ganz gut mit Jonathan Wheatley klarkam, könnte ich mir schon vorstellen, wo der hingeht. Einer der obersten Riege, der hat Red Bull jetzt verlassen. Und ich habe jetzt mit Red Bull-Leuten geredet, wie eng waren der mit Wheatley. Und dann sagen sie, ja, die haben sich gut verstanden. Und wenn man weiß, dass Wheatley neue Leute sucht, weil er ja Audi-Teamchef ist, würde es ja naheliegen, dass der deshalb Red Bull verlässt, weil er jetzt zu Audi geht. Also das wäre jetzt die logische Variante.
Ja, genau. Es handelt sich um Craig Skinner. Also wir bleiben auf jeden Fall gespannt, wo Audi am Ende dann steht. Spätestens in Qualifying von Melbourne wissen wir dann mehr. Ralf Schumacher hat heute deinen Slogan aufgegriffen, Rückstand durch Technik. den hast auch, glaube ich, nur du so rausgehauen.
Also er konnte es nicht verkneifen. Das war halt so abgesprochen, so Good Cop, Bad Cop. Er wusste ja, das, was ich heute Morgen erzählt habe, wir telefonieren ja viel. Und ja, er arbeitet jetzt für eine Firma, die für Wahnsinn Millionen die Fernseher spielt, da kann er jetzt nicht gleich Audi in die Pfanne hauen oder die ganze Formel 1, das muss man auch sagen. Aber das war abgesprochen, es war lustig, wenn er von Medien redet, die jetzt gleich Audi ein bisschen hart rannehmen. Ja, das musste ich lachen, das wusste ich vorher. Und auch wenn er seinen eigenen Erfolg mit BMW, wo ich die Latte hochgelegt hat, als sie eingestiegen sind 2000 und gleich aufs Podium gefahren sind, mit allen Problemen bei den Testfahrten, er war ja der Dritte, das hat er auch nochmal erwähnt, hat das natürlich ein bisschen abgeschwächt, aber ja, es war schon cool.
Ja, wie stehst du denn
das zu diesem... Das war so ein gewollter Doppelpass, will ich das mal nennen.
Aber er sagt da trotzdem halt auch ein Argument, und zwar, dass die Formel 1 schon komplexer ist als früher. Wie stehst du zu dieser Meinung?
Ja klar, aber früher waren die Formel 1 Motoren auch oberster Standard. Das hat sich ja nicht geändert. Jetzt ist das nochmal komplexer geworden, aber für alle. Also ich sehe da keinen Unterschied. BMW hat damals einen super Job gemacht und es konnte keiner damit rechnen, weil sie ja doch Probleme mit dem Öltank hatten oder mit dem Öl, das ausgetreten ist, dass in Melbourne dann trotzdem Dritter wurden. Und Ralf hat mir erzählt, damals war Andreas Seidel sein Motoringenieur, dass der so etwa 10, 12 Runden vor Rennen ihm gesagt hat, der Öldruck wird, die Hitze wird zu groß, wir haben kaum noch Öl, stell das Auto ab, weil er sonst Angst hatte, dass er einen Kolbenfresser kriegt in einer ganz schnellen Linkskurve und es hätte einen riesen Unfall gegeben. Aber Ralf hatte die Eier und gesagt, nee, wir ziehen das jetzt durch. Und er hatte Glück oder Wahrnehmung oder Können. Und die haben es dann halt geschafft, im ersten Rennen auf den dritten Platz zu fahren, warum auch immer. Und das ist natürlich für BMW ein Riesenerfolg gewesen, imagemäßig auch, so der neue deutsche Automobilhersteller steigt ein, fährt gleich aufs Podium und die Latte, die liegt dann halt hoch und da kann man Audi jetzt wirklich dran messen. Vor allen Dingen, wo sie ja diesen Vorsprung durch Technik-Slogan seit 30 Jahren gnadenlos durchziehen, jetzt können sie es beweisen.
Ja, aber es ist auch schon so, wenn du auch mal sagst, Chassis-Motor-Unterschied, ist das schon so, dass Hinwil jetzt auch gerade eben in dieser komplexeren Formel-1-Welt dann doch noch den größeren Nachteil hat im Vergleich zu den ganzen britischen Fabriken?
Ja, als klar. Früher? Es ist schwierig. Fangen wir mal mit den Steuern oder Geld an. Es ist schwierig. Ein Engländer ist sowieso ziemlich verwurzelt mit seiner Heimat, das weiß man. Und da muss schon viel passieren, dass er die Heimat verlässt und dann in die Schweiz geht. Da gibt es auch ganz andere Bestimmungen, ich sag mal Gewerkschaft und so weiter. Also es ist auf jeden Fall ein Nachteil, in der Schweiz ein Formel-1-Auto zu bauen. In Deutschland wäre das übrigens auch ein Nachteil. England ist nun mal die Heimat von Chassisbauern, sage ich mal. Es gibt ja dieses Motorsport Valley, wo 8 bis 10 Fabriken irgendwo, ja, wo eine von der anderen gerade mal 20 Kilometer entfernt liegt, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Die treffen sich abends in einem Pub, irgendeinem Pub beim Bier, dann tauscht man sich aus.
Ja.
Ja, ich meine, selbst Ferrari ist ja so ein bisschen Exot in Italien. Also in England eine Fabrik zu haben, ist schon ein Riesenvorteil, muss man sagen.
Gut, Ralf, wir haben jetzt praktisch mit dem Start gestartet und hören auch wieder damit auf, denn auch dazu hatte Ralf Schumacher sich geäußert, dass da jetzt auch eigentlich wieder ein bisschen Würze mehr reinkommt. Findest du das auch gut? Wir hatten ja gerade so die letzten Jahre, da wusstest du, die ersten 10 Autos gehen eigentlich 90% der Fälle auch genau in dieser Reihenfolge durch die erste Kurve. Jetzt hätten wir dadurch ja auch wenn es so ein bisschen zufällig ist durchs technische Reglement, wieder ein bisschen mehr Würze drin.
Wenn es nicht gefährlich wird, aber so ein bisschen eine Streuung da ist, würde ich das auch begrüßen, weil das wäre ja spannend dann. Aber nochmal, ich befürchte, dass bis Melbourne da die im Moment noch nicht so gut starten, schon ein bisschen den Rückstand aufholen und der Vorteil von Ferrari nicht mehr so groß, wie er jetzt aussieht.
Ja gut, aber viele Testmöglichkeiten haben sie jetzt nicht mehr. Wenn wir jetzt noch morgen und in Melbourne da nochmal groß was auszuprobieren, wäre auch schwierig.
Naja, wenn man weiß, woran es liegt, braucht man ja keinen Test, sondern kann man ja die Elektronik und die Einstellung so machen, dass es dann besser funktioniert. Ich meine, wir reden hier wirklich von Hightech-Firmen. Die müssen, Testfahrt hilft immer, ist immer besser, aber die können auch, ich sag mal, im Homeoffice mit ihren 100.000 Computern schon dann ein bisschen was besser machen.
Ja.
Und wie gesagt, dann gibt es ja auch die Simulatoren und so Die können nie eins zu eins alles abdecken, aber ich meine, so ein Stadtprogramm zu verbessern, das kriegen die dann schon hin, wenn es sein muss.
Gut. Ja, dann behalten wir auf jeden Fall alles weiter im Auge. Morgen dann der letzte Testtag, da melden wir uns dann auch nochmal wieder, eventuell auch wieder in der Dreierkonstellation. Bianca ist morgen auch auf Sky zu hören. Ich meine so zur Mittagszeit, 14.15 Uhr. In dem Sinne, dir noch einen schönen Abend und euch da draußen auch. Bis dahin. Ciao.
Alles klar. Tschüss.